ARD Sounds.
Nach der Sturzflut in Nepal, wie ist der aktuelle Stand?
Berlin wird von Hackern erpresst, was die in der Hand haben.
Und viele Winzer haben gerade Stress wegen der frühesten Weinlese aller Zeiten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, hier sind Uli Spinnrad und Moritz Zachow. Wir haben Montag, den 31. August.
Schönen guten Morgen auch von mir. Wir grüßen in ARD Sounds und überall dorthin natürlich auch, wo ihr uns hört. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach den vielen Waldbränden auf der Welt, den Erdbeben und Überschwemmungen, da dachte man sich doch wirklich, jetzt reicht's doch auch mal irgendwie mit Naturkatastrophen für dieses Jahr. Aber tatsächlich hat's vergangene Woche wieder eine heftige Naturkatastrophe gegeben, die Sturzflut im Himalaya. Also mein Social Media ist auf jeden Fall voll davon.
Ja, meins auch. Ich sehe ständig Bilder und Videos von diesen Wassermassen, die da durch so ein enges Tal gerast sind und Menschen, die schreien und wegrennen, dann weggespült werden, Brücken und Gebäude, die einstürzen, habt ihr vielleicht auch bei euch gesehen. Besonders betroffen war da auch ein Grenzübergang, der ist komplett dem Erdboden gleichgemacht worden. Ein Augenzeuge hat das so beschrieben, als würde sich eine 100 Meter hohe Welle auftürmen. Also wirklich gruselige Bilder wie in so einem Endzeitfilm, finde ich.
Das kann man wohl sagen. Ja, am vergangenen Mittwoch ist das Ganze passiert, im Grenzgebiet zwischen Nepal und der von China kontrollierten autonomen Region Tibet. Und in dem engen Tal ist die Sturzflut aus Wasser und Schlamm mit ungefähr 144 Kilometern in der Stunde abwärts gerast, also wirklich richtig schnell. Und Stand 5 Uhr heute Morgen wurden rund 800 Tote gefunden und es werden insgesamt mehr als 3000 Menschen noch vermisst.
Wir wollen heute Morgen klären, was da eigentlich genau passiert ist, wie das passiert ist und wie das möglich war. Viele Menschen, die da leben in der Region, in dieser Grenzregion, die haben alles verloren. Ihr Zuhause, ihre Freunde, ihre Familien, so wie zum Beispiel der Nepalese Dalai Lama.
Mein Dorf, meine Abstammung, meine Familie, alle sind tot. Mein Vater, meine Schwester, meine Verwandten gibt es nicht mehr.
Also die ganze Familie gibt es nicht mehr, ist wohl gestorben. Und das Rote Kreuz schätzt, dass mehr als 90.000 Menschen in dieser Region irgendwie von der Katastrophe betroffen sind. Da sind jetzt auch tausende Hilfskräfte im Einsatz, um den Menschen zu helfen.
Ja, und das ist wie so oft nach Naturkatastrophen natürlich nicht gerade leicht. Schlammmassen versperren Wege, Hubschrauber können kaum landen und dann regnet es auch noch.
Es gibt keine Straßen mehr, die Brücken sind zerstört und viele der am stärksten betroffenen Gemeinden sind nur noch über den Luftweg, also per Helikopter erreichbar. Entsprechend schwierig gestaltet es sich auch für die Hilfeteams, dass sie eben die Menschen erreichen vor Ort.
Das sagt Larissa Lindner von der Hilfsorganisation Care International. Aber es gibt natürlich auch Erfolge. Am Wochenende wurde die 97-jährige Guna Maya Bohara gerettet. Die ist im Altersheim von der Flut überrascht worden. Und das hier sagt ihr Großneffe Deepak Bohara.
Es war total chaotisch. Überall war Wasser, alles war verschüttet. Mein Bruder und sein Sohn haben sich mit einem Seil am Baum festgebunden. Sie sagten, Oma lebt noch. Viele andere in dem Heim sind tot. Ihr Oberkörper ragte noch aus dem Schlamm heraus. Alle haben sich auf ihre Rettung konzentriert. Und nach Stunden haben wir es geschafft. Polizei, Armee, die Bevölkerung, alle haben geholfen.
Eine gute Geschichte aus dem Katastrophengebiet. Diese Oma ist dann wohl mit der großen Schaufel von einem Bagger irgendwie gerettet worden. Da wurde sie reingesetzt, wegtransportiert und dann später auch medizinisch versorgt.
Ja, das sind dann so die kleinen Lichtblicke, ne, für die Helferinnen und Helfer vor Ort. Aber es sind weiterhin, du hast es schon gesagt, Zehntausende betroffen, darunter natürlich auch viele Kinder. Die brauchen auch dringend Hilfe, heißt es vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF.
Und die Welthungerhilfe warnt, dass da jetzt viele Existenzen gefährdet sind. Viele Familien waren Selbstversorger, haben sowieso schon unter Mangelernährung gelitten und jetzt ist eben alles zerstört. Die zuständigen Behörden in Kathmandu haben die Region jetzt erstmal zum Katastrophengebiet erklärt und auch kostenlose medizinische Hilfe angekündigt.
Ja, und jetzt zu der Frage, warum ist das alles passiert? Der geologische Dienst in den USA und andere Experten sagen, dass die Flut dadurch ausgelöst wurde, dass Teile eines Berges und eines Gletschers auf dem Berg Langtang-Lirung abgebrochen sind. Und diese Masse aus Fels und Eis hat sich dann das Tal hinuntergewälzt und auf dem Weg dann noch mehr Wasser, Baumstämme und Steine mitgerissen.
Und so ein Gletscher wie diesen gibt es im Himalaya tausendfach. Deswegen warnen Experten auch schon seit Jahren, dass sowas passieren könnte. Eben nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen theoretisch. Auch für die Zukunft gelten diese Warnungen. Ob es da einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt, das müssen die Experten noch untersuchen. Aber es ist natürlich der Verdacht da, dass die Gletscher wegen der steigenden Temperaturen auftauen.
Es war ja so, dass die Eis- und Geröllmassen in einen Gletschersee gestürzt sind und aus dem ist dann wiederum die Flutwelle abgegangen. Die Lage am Berg, die ist offenbar immer noch instabil, da könnte jederzeit noch mehr runterkommen und deshalb wird das vom chinesischen Katastrophenschutz nach eigenen Angaben auch rund um die Uhr mit einer Drohne überwacht.
Unsere Kurznachrichten.
Im Nationalpark Grand Canyon in den USA werden etwa 15 Menschen vermisst, nachdem es am Samstag auch zu einer Sturzflut gekommen ist. Nach Angaben des National Park Services konnten bisher 62 Menschen in Sicherheit gebracht werden und Meldungen über bestätigte Verletzte gibt es wohl bislang noch nicht.
Island bleibt weiterhin draußen. Es gibt keine Verhandlungen über einen EU-Beitritt. Dafür hat sich eine knappe Mehrheit der Isländer entschieden. Island ist wie Norwegen und Liechtenstein Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Damit haben sie auch Zugang zum EU-Binnenmarkt, können also zum Beispiel leichter innerhalb der EU Produkte kaufen und verkaufen und reisen oder auch in der EU arbeiten. Aber dadurch, dass sie kein Teil der EU sind und auch bleiben, können sie bei Themen wie Fischereirechten oder der Landwirtschaft mehr selbst bestimmen.
Bei einem Techno-Rave in der Schweiz sind am Wochenende Schüsse gefallen. Eine Frau aus Italien ist dabei getötet worden, 5 weitere Menschen wurden verletzt. Die Besucherinnen und Besucher des Raves waren eigentlich gerade dabei, nach Hause zu gehen, als die Schüsse fielen. Über den oder die Täter weiß man, Stand heute Morgen, noch nichts. Die Schweizer Behörden überprüfen, ob es sich um einen Terrorakt oder einen Amoklauf handelt oder ob es vielleicht auch ein ganz anderes kriminelles Motiv gab.
Im Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump verordnet, dass der Lake Ontario in Lake America umbenannt werden soll. Der See liegt zwischen beiden Ländern und das zeigt sich jetzt auch bei Google Maps. Der US-Konzern hat nach eigenen Angaben die neue Bezeichnung für Suchen aus den Vereinigten Staaten entsprechend angepasst. Wenn man allerdings von irgendwo anders als Nordamerika aussucht, dann werden laut Google beide Namen angezeigt. In Kanada bleibt es beim ursprünglichen Namen, da wurde am Wochenende auch ein Plakat entsprechend veröffentlicht als Reaktion.
So, jeden Tag liest oder hört man inzwischen ja in den Nachrichten von irgendwelchen Hackerangriffen. Oft sind davon Unternehmen betroffen, die angegriffen werden, aber manchmal auch öffentliche Einrichtungen. Und jetzt hat es Berlin erwischt, und zwar die Senatsverwaltung.
Tja, der Angriff läuft wohl schon ein paar Wochen, aber bemerkt worden ist er erst Mitte August und da waren die Hacker schon ungefähr eine Woche im System. Die Senatsverwaltung wurde dann sofort vom Netz genommen, aber weil das eben erst eine Woche nach Beginn des Angriffs war, konnten die Hacker anscheinend vorher ordentlich Daten abgreifen. Das sagen sie zumindest selbst.
Ja, und mit diesen Daten wird Berlin jetzt erpresst und soll Geld bezahlen, nämlich ungefähr 2 Millionen Euro. Also eigentlich fordern die Erpresser Bitcoin, 30 Stück, aber umgerechnet sind das ungefähr 2 Millionen Euro. Und wenn Berlin bis Freitag nicht bezahlt, dann sollen diese ganzen abgegriffenen Daten im Darknet zum Kauf angeboten werden. Da läuft gerade auch wohl so ein Countdown. Diese Hackergruppe hat auch schon mal die Stadt Stuttgart angegriffen und auch erpresst.
Es ist natürlich die Frage, was sind das eigentlich für Daten? Und das ist nicht so ganz klar. Berlin sagt selbst wenig dazu, was wirklich abgeflossen ist. Die Hacker behaupten, naja, sie hätten Verträge, vertrauliche Dokumente, Passwörter, E-Mails und auch IBAN-Nummern, also alles wichtige Daten. Und angeblich auch Analysen zur Verletzlichkeit von Berlins Wasserversorgung sind schon Informationen, die also nicht in die Öffentlichkeit gehören und erst recht nicht in die Hände von Kriminellen. Nee. Im Darknet werden als Beweise immer mal wieder so Ausschnitte aus den Dokumenten gezeigt, aber ob die echt sind, das lässt sich kaum überprüfen.
Aber es muss natürlich davon ausgegangen werden, dass sie es sind. Der regierende Bürgermeister von Berlin sagt aber trotzdem ganz klar, wir lassen uns auf gar keinen Fall erpressen. Also es wird auch kein Lösegeld bezahlt. Und viele Experten sagen, dass das auch die einzig richtige Antwort auf so eine Erpressung ist, weil sonst hätte so ein Geschäftsmodell ja Erfolg. Dann könnte man ja immer wieder damit ankommen. Aber so muss eben auch damit gerechnet werden, dass die Daten von den Berliner Bürgern wirklich im Darknet verkauft werden.
Ja, was ja ziemlich abstrakt klingt, aber wenn Passwörter in die falschen Hände geraten, ist das natürlich schlecht. Auch Personendaten könnten von Kriminellen dazu genutzt werden, sich als eine bestimmte Person auszugeben und damit dann zum Beispiel im Internet zu shoppen oder auch Verträge abzuschließen.
Es könnte aber auch sein, dass diese Infos genutzt werden, um wiederum dann andere einzelne Menschen zu erpressen. Also wenn da zum Beispiel Daten über ein laufendes Gerichtsverfahren öffentlich werden, dann könnte man die ja benutzen, um eine Person damit zu erpressen, weil diese Info besser nicht in die Öffentlichkeit kommt. Nach dem Motto, also wenn du nicht willst, dass dein Stress mit der Justiz alle kennen, dann gib mal lieber die Kohle her.
Ja, oder sie können auch einfach sagen, pass mal auf, wir haben deinen Computer gehackt. Man weiß ja nicht, dass die Daten eigentlich aus dem Angriff auf die Berliner Senatsverwaltung stammen und im Darknet gekauft worden sind. Also dass die Erpresser gar nicht in meinem Computer waren.
Nee, es gibt da viele Möglichkeiten. Müssen wir mal abwarten, was bis Freitag passiert oder nach Freitag, wenn Berlin wirklich nicht bezahlt. Jedenfalls sind zumindest die Systeme der Senatsverwaltung wieder online. Da können die Berliner Bürgerinnen und Bürger also wieder darauf zugreifen und es gibt keine Einschränkungen mehr. Die waren ja teilweise tagelang offline, um erstmal den Zugang zum System abzuschneiden.
Wenn man aus der Trockenheit in diesem heißen Sommer irgendwas Positives ziehen will, dann ist es, dass deutscher Wein in diesem Jahr wohl eine besonders gute Qualität haben wird. Damit rechnen zumindest viele Winzer.
Also ich bin zwar kein Winzer, aber ich habe auch eine einzige Weinpflanze. Und die funktioniert auch super gut. Die ist unglaublich explodiert und jetzt sind die Trauben auch schon zwar klein, aber super süß. Lecker. Kann man jetzt schon essen, obwohl es noch relativ früh ist. Und weil es eben so trocken war, sagen auch die Weinexperten, dass die Weinlese jetzt schon losgeht. Und das ist tatsächlich 1 bis 2 Wochen früher als üblich. Und zwar so früh wie noch nie zuvor in Deutschland. Viele Winzer an der Mosel oder auch im Rheingau oder in Franken, die haben ihren Urlaub abgebrochen, damit sie jetzt frühzeitig loslegen können.
Ja, da hast du ja schon ein paar der typischen Anbaugebiete für Wein aufgezählt. Sie liegen ja vor allem im Süden und Westen von Deutschland. Aber es gibt noch ein relativ neues Anbaugebiet und zwar deutlich weiter im Norden, nämlich in meiner Heimatregion Osnabrück, genauer gesagt in Bad Iburg. Und Jan Brinkmann ist da seit 8 Jahren Winzer, also wirklich noch einigermaßen frisch. Vorher hat er Schweine gehalten, dann aber umgesattelt, man könnte sagen, vom Schwein zum Wein.
Genau, und das macht er vor allem auch wegen des Klimawandels.
Ich habe es noch nicht bereut, dass wir umgestiegen sind, weil wir einfach, was mir auch einfach von der Arbeit her viel mehr liegt. Es ist einfach ein schönes, dieses Gesellige, allein, dass hier jetzt 95 Leute sind.
Eine gesellige Weinlese während der Arbeit und wahrscheinlich auch danach. 95 Helferinnen und Helfer, das sind nicht alles Angestellte oder Saisonarbeiter. Da ist auch zum Beispiel eine Truppe der heilpädagogischen Hilfe dabei oder auch Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule, die mithelfen. Eine davon ist zum Beispiel Florencia Gollmer.
Wir machen eine Ausbildung als Hotelfachfrauen oder Männer und da hat man ja auch im Service mit Wein und so zu tun. Und es ist mal schön, das selber mitzuerleben.
Ja, da weiß man, woher es kommt, so ungefähr. Ne?
Genau.
So gut die Qualität des Weines in diesem Jahr erwartet wird, so mickrig fällt allerdings die Menge aus. Also mickrig ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber auf jeden Fall geringer, denn das Frühjahr war ja relativ nass und das hat den Blüten zugesetzt. Und der Wein hat weniger Früchte gebildet und deswegen ist der Ertrag auch nicht so optimal.
Wenn wir uns die Traube jetzt angucken, wir sehen halt hier diese kleinen Beeren und insgesamt, das sieht ja nicht schön voll und prall aus. Das ist eben das, was uns fehlt dieses Jahr an Ertrag.
Das war nochmal Winzer Jan Brinkmann. Aber nicht nur er ist zwischen seinen Reben unterwegs gerade, sondern auch die Winzer in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Baden-Württemberg, um da nur noch mal ein paar zu nennen. Und die stehen auch vor einer logistischen Herausforderung, um diese ja sehr frühe Weinernte zu bewältigen.
Genau, weil die vielen Erntehelfer, die sie haben, die sind ja schon weit im Voraus gebucht und die können eben nicht mal einfach so 2 Wochen früher anreisen. Das heißt, da müssen jetzt irgendwie alle mit anpacken auf den Weingütern, damit die Trauben rechtzeitig gepflückt werden, weil die Hitze und Trockenheit, die hat auch dazu geführt, dass es eben nur einen sehr kurzen Zeitraum gibt, ungefähr 2 bis 3 Wochen lang, wo man die Trauben optimal ernten kann, damit sie den passenden Zuckergehalt haben.
Also wir halten fest, die Trauben sind dieses Jahr kleiner, dafür süßer, das macht die Weine kräftiger und die Fachleute sagen generell, es wird ein guter Jahrgang.
Ja, wobei, in der breiten Masse habe ich gelesen, geht der Trend wohl eher zu leichteren Weinen mit weniger Alkoholgehalt.
Der Bundeskanzler hat sich gestern Abend zum ersten Mal so richtig zu den Vorfällen mit Drohnen am Leipziger Flughafen geäußert. Ihr erinnert euch bestimmt, da sind vor einigen Wochen Drohnen mit Sprengstoff gefunden worden, die zum Glück nicht explodiert sind, haben wir auch berichtet. Friedrich Merz hat gesagt, dass die Ermittler sicher sind, wer dahinter steckt. In den nächsten Tagen soll das dann auch öffentlich gemacht werden und es soll eine Reaktion geben.
Das klingt alles noch ziemlich geheimnisvoll. Es gibt ja auch schon Vermutungen, dass Russland dahinter stecken könnte. Müssen wir mal abwarten, was da veröffentlicht wird von der Bundesregierung. Wir wissen alle inzwischen, Drohnen können einerseits natürlich als Waffe genutzt werden, aber sie können auch als Hilfsmittel benutzt werden, zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder um Brände zu bekämpfen, irgendwas zu vermessen, Pflanzen zu bewässern, sogar Menschen und Tiere zu retten. Medikamente zu transportieren. Also es gibt eigentlich unzählige Möglichkeiten. Es hängt halt immer ein bisschen davon ab, welche Absichten derjenige hat, der die Drohne steuert. Und wir haben da mal einen Podcast-Tipp für euch.
Genau, unsere Kollegen vom IQ-Podcast, in dem es um Wissenschaft und Forschung geht, haben sich nämlich angeguckt, was so Drohnen eigentlich alles können und wie sie dadurch die Welt verändern und noch weiter verändern könnten. Total interessant, das findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Und Moritz hält hier für den Rest der Woche die Stellung. Ab morgen dann mit Annika und wir hören uns auch bald wieder. Macht's gut.
Schönen Feierabend, Uli. Bis bald.
Danke.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.